Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Ja, herzlich willkommen zu Nicht ganz ungefährlich, Episode 23, die erste in 2025. Heute mal wieder aus dem Studio K mit Emanuel Kronauer. Und sag als erstes, du kamst rein und hast dir gedacht, oh Gott, was soll das, oder?
erstmal vielen Dank, Dietmar, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Gerne.
Und nein, habe ich natürlich so nicht gedacht in der Form. Ganz, ganz tolles und spannendes, kleines Podcast-Studio hast du dir hier aufgebaut.
Ja.
Gefällt mir sehr, sehr gut.
Das ist lieb von dir. Du sitzt heute erstmals auf der Seite, wo man die Blumenerde sieht.
Okay.
Sonst setze ich den Gast eigentlich immer dahin, dass er die alten HiFi-Sachen sieht, aber ich hoffe, du kommst da auch klar.
Das ist okay. Wir können das auch gerne umdrehen und ich stelle dir heute die Fragen, bitte.
Das wäre mal eine Variante. Genau. Erste Frage, was soll der Quatsch? Ja. Ne? Ja. Manuel Kronauer, Country Manager für Deutschland bei Zehnder Clean Air Solutions.
Genau, richtig.
Mhm. Habe ich gut abgelesen.
Ja,
und unser Thema heute ist, finde ich, wirklich super spannend. Es geht nämlich um industrielle Luftreinigung und was das mit Arbeitssicherheit zu tun hat.
Genau.
Wir haben ja sonst hier im Podcast oft entweder die klassische PSA, die man halt trägt, oder Produkte, die einen in irgendeiner Weise unterstützen. Will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, wir hatten noch nie ein Produkt im Podcast, was wirklich in der industriellen Anwendung für Arbeitssicherheit sorgt. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass du da bist.
Sehr schön, freue mich.
Sei so nett, sag ein paar Worte zu dir.
Du hast mich ja eigentlich schon perfekt und sehr, sehr nett vorgestellt. Mein Name ist Emanuel Kronauer, ich bin bald 47, ich lebe in Berlin, habe zwei Kinder, bin verheiratet und ein Labrador und bin jetzt im Januar ziemlich genau 12 Jahre bei Zehnder Clean Air Solutions dabei. Vielleicht ganz kurz zu Zehnder Clean Air Solutions.
Auf jeden Fall.
Wir sind angegliedert als eigenständiges Segment bei der Zehnder Group. Ist eine Schweizer Firma. Wir sind natürlich in Deutschland anhängig an der Zehnder Group Deutschland GmbH. Die hat ihren Hauptsitz in Laa im Schwarzwald. Das liegt ja so ziemlich in der Mitte, wenn man so die A5 runterfährt, zwischen Karlsruhe und Freiburg.
Mhm.
Und genau, wir kümmern uns um das Thema industrielle Luftreinigung.
Und wie hat sich dieses Segment entwickelt? Ich meine, Zehnder verbindet man jetzt erstmal so mit Wohnraum, Lüftung und allem, was da so mit zusammenhängt.
Hm.
Wie kam es dazu, dass das eine eigene Sparte wurde?
Genau, also ich meine, Zehnder ist ja generell eigentlich schon auch dafür bekannt, ein gutes Wohlfühlklima zu schaffen. Ob jetzt im privaten Raum oder eben auch in einem industriellen Umfeld. Ja. Und das müsste so 2005, 2006 gewesen sein, hatte man sich überlegt, ob man nicht noch die Luftreinigung für die Industrie mit dazu holt. Wir haben damals eine schwedische Firma ganz klassisch übernommen und gekauft, haben die angegliedert als viertes Segment und daraus Zehnder Clean Air Solutions geformt. Das war 2008. Und daraus hat sich das dann alles ergeben. Ne? Da sind dann nach und nach sind die Dependancen in den Ländern entstanden. Die Vorreiter waren damals ganz klar die Nordics. Die waren auch, muss ich sagen, viel früher bei dem Thema dabei. Das heißt also, die Firmen, Unternehmen und ich meine, wenn man jetzt so nach Norwegen blickt, auch vielleicht so zu dieser Thematik E-Autos, dass die da vielleicht einfach auch eine Spur weiter sind, ist vielleicht kein Zufall, dass es da möglicherweise einen Zusammenhang gibt, dass die Unternehmen auch früher Wert darauf gelegt haben, dass die Mitarbeiter in den Hallen eben auch gesünder arbeiten und einfach diesen Mehrwert von einer sauberen Arbeitsumgebung auch früher verstanden haben.
Ich glaube, das ist so in Skandinavien. Da hat man einfach einen anderen Blick auf die Mitarbeiter.
Absolut, absolut. Und wir haben das auch gesehen in den Niederlanden zum Beispiel. Die waren auch früher als Deutschland zum Beispiel mit dabei. Das heißt, als ich angefangen habe 2013, waren wir in den Niederlanden schon 2-3 Schritte weiter. Das heißt, wir waren da wirklich schon auf dem Markt etabliert, hatten ein eigenes Sales- und ein eigenes Service-Team, hatten schon ein beachtliches Kundenportfolio. Und ich glaube, dass so die Niederländer wahrscheinlich so von der Mentalität her in Europa den Nordics irgendwie so ein bisschen am nächsten sind. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz hat sich das Ganze in Deutschland natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Also Gott sei Dank. Ja. Mhm. Und wir sind mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben 9 Vertriebsgebiete in Deutschland mittlerweile, haben die von uns eigenständig betreut werden. Wir haben ein eigenes Service-Team, die sich eben wirklich auch darum kümmern, dass die Lösungen vor Ort entsprechend gepflegt und gewartet werden. Das heißt, wir stellen da wirklich einfach permanent sicher, dass die Lösungen bei unseren Kunden, unseren Partnern funktionieren.
Dann erzähl uns mal, was die Lösung ist. Weil die Lösung ist eine Maschine, eine Software, ein Service und alles zusammen, oder?
Ja, im Prinzip schon. Also wir legen weniger Fokus auf das Produkt an sich, sondern wir verkaufen saubere Luft wirklich als Dienstleistung. Mhm. Ja, also dieses Thema Clean Air as a Service ist unsere Herangehensweise auf dem Markt. Das heißt, wir haben natürlich ein Produkt, was wir im Regelfall in Hallen hängen, ja, auch im Idealfall gerne an die Decke. Mhm. Wir glauben da ganz fest daran, dass die Luftreinigung von oben die effizienteste Art und Weise ist, Partikel aus der Luft zu holen und aufzufangen.
Also wann immer es geht, hängt ihr an der Decke. Aber es würde im Zweifelsfall auch eine andere Lösung geben.
Genau, es würde auch eine andere Lösung geben. Wir haben oft gerade in Industriehallen eben die Situation, dass wir irgendwie eine Deckenkranbahn haben oder einfach so verschachtelte Decken haben, dass wir eben nicht an die Decke können. Ja. In vielen Fällen haben wir über den Kranbahnen genug Platz, dass wir die Geräte da auch platzieren können. Aber wir können auch an die Wände gehen, wir können an Träger gehen. Wir können auch, wenn es notwendig ist, natürlich mit Standgeräten arbeiten. Das machen wir aber wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Kleine Räume, die dann irgendwie vielleicht 3 Meter hoch sind, wo wir sagen, okay, da jetzt unter die Decke ist dann vielleicht irgendwie doch eine Spur zu eng. Mhm. Oder auch wenn wir manchmal sehr, sehr nah an den Prozess wirklich ran wollen, und so ein bisschen so eine On-Spot-Lösung entwickeln. Also generell vielleicht, um auf deine Frage auch zurückzukommen, es ist bei uns, kann man sagen, ein ganzheitliches Konzept für die Halle. Also wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, dass wir die Luft in der Halle so umwälzen, dass die Luftqualität entsprechend verbessert wird. Mhm. Und da gibt es keine 0815-Lösung. Jede Halle wird von uns unterschiedlich bewertet und unterschiedlich ausgelegt. Wir haben unterschiedliche Gerätetypen mit unterschiedlichen Leistungen. Leistungen heißt, wie viel Kubikmeter Luft diese Geräte eben pro Luft umwälzen, wie viel Kubikmeter saubere Luft, also die sogenannte Clean Air Delivery Rate, in den Raum zurückgegeben wird.
Schöner Begriff.
Ist ein schöner Begriff und ist jetzt aber tatsächlich auch seit einiger Zeit auch eigentlich eine offizielle Bezeichnung, ne? Weil man natürlich immer so ein bisschen diese Vorstellung hat, das gleiche Volumen oder das Volumen, was in das Gerät reingeht, geht auch wieder raus. Und wir haben immer ein bisschen Druckabfall in den Geräten, wenn die Filter gefüllt werden und das Gerät möglicherweise nicht in der Lage ist, sich anzupassen an die Sättigkeit oder an die Sättigung des Filters, braucht natürlich auch ein Motor natürlich entsprechend mehr Energie, um die Luft durchzudrücken. Ja, das heißt, wir wollen uns schon natürlich darauf fokussieren, auch wie viel saubere Luft vor allem in den Raum wieder zurückgeht. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben immer so diese 2 Ansätze. Zum einen wollen wir natürlich dafür sorgen, die Geräte so zu platzieren, dass möglichst viel von den Stäuben, woher diese auch immer kommen, ne, das kann Bewegungen sein, das können einfach Prozesse sein, die Produktionsprozesse, die in den Hallen passieren, Schweißprozesse, Verpackungsprozesse, Verarbeitungsprozesse. Ne, das geht wirklich durch den kompletten Fertigungsbereich.
Und dementsprechend hast du ja auch andere Stäube. Ne? Es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt, jetzt spricht wieder der Laie, aber Wenn du jetzt mit Pappe arbeitest, dann hast du halt eine Zellulose in irgendeiner Form, die sich durch die Halle bewegt. Und wenn du halt mit Metall arbeitest, dann hast du halt in irgendeiner Art einen Metallstaub, wie auch immer, der sich bewegt. Und die Maschinen sind dann im Prinzip auch, werden so konfiguriert, dass sie halt dem jeweiligen Ort entsprechend dann arbeiten, oder?
Absolut. Nur mal als Feedback auch an dich. Es hört sich überhaupt nicht laienhaft an, weil es ist, du hast eigentlich genau diesen Punkt getroffen, dass wir, du hast das Thema Pappe erwähnt und alles, was mit dem Thema Papier zu tun hat, ist in der Regel extrem kontaminiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Logistikhallen oft Retouren, wo Verpackungen zurückkommen oder eben auch Waren verpackt werden und dann eben versandt werden. Und alleine diese Bewegung von Kartonagen sind extreme Staubquellen. Und das wird sehr oft leider auch unterschätzt, weil eben Kartonagenstaub auch sehr, sehr schädlich ist. Mhm. Ist auch sichtbar. Das heißt, das sind Stäube, die sich wirklich auch auf Oberflächen ablagen, auch Hautoberflächen von Menschen natürlich ablagen, aber eben auch auf Maschinen, Oberflächen in den Hallen. Und von daher sind das oft auch Prozesse, wo wir versuchen, so On-Spot-Lösungen zu machen, dass wir sagen, wenn wir wirklich wissen genau, wo die Stäube entstehen, punktuell an Arbeitsplätzen, dass wir da auch sehr, sehr nah rangehen wollen natürlich an den Prozess. Mhm. Auf der anderen Seite, ich hatte das am Anfang erwähnt, dass wir eigentlich versuchen, so eine ganzheitliche Lösung für die Halle anzubieten. Das ist dann zum Beispiel in Logistikhallen natürlich der Fall oder in Produktionshallen, wo gleichmäßig gearbeitet wird. Das heißt, dass wir so über die gesamte Halle hinweg ähnliche Arbeitsbereiche haben und auch eben die Staubentwicklung ähnlich ist. Das heißt, da machen wir es in der Regel auch ein bisschen anders und versuchen wirklich für die gesamte Halle ein Konzept zu bekommen und dann eher so auf das Thema Luftumwälzung zu gehen. Mhm. Wie viel Luft müssen wir wirklich umwälzen, um diese Problematik zu lösen? Und das ist aber mehr, um nicht jetzt zu weit auch auszuholen, aber das ist so dieser technische Aspekt vielleicht der ganzen Thematik. Das kann man noch sehr viel weiter vertiefen, ja, also auch in Richtung, welche Partikel entstehen da, welche Partikelgrößen entstehen da. Vielleicht können wir nochmal später ein bisschen drauf eingehen. Wir versuchen uns aber grundsätzlich auf die Problematik der Kunden zu fokussieren. Ne? Wir versuchen wirklich herauszufinden, wo drückt eigentlich der Schuh.
Drückt er denn? Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, Logistikhalle, dann hat man ja, wenn man nicht selber in Logistikhallen unterwegs ist, hat man dann diese Bilder im Kopf, dass das alles sehr clean ist. Und das ist so ein Bereich, den man jetzt so als erstes gar nicht auf dem Schirm hätte, wenn man sich über Stäube unterhält. Wenn man sagt, ja gut, was ist da? Da werden Produkte gelagert, die werden von A nach B transportiert. Mhm. Klar, in so einer Halle, wo geschweißt wird, ist ja logisch da so. Was ich damit meine ist, müsst ihr manchmal auch den Unternehmen oder den Entscheidern sagen, du musst dich drum kümmern oder du musst dich mehr drum kümmern, weil du vielleicht das Thema unterschätzt und bei dir viel mehr Partikel unterwegs sind, als du dir vielleicht denkst.
Mhm. Du hast das Thema Logistik angesprochen und gerade da hast du die Thematik, die du auch gerade erwähnt hast, dass eben sehr viel Waren von A nach B transportiert werden. Und was heißt das? Diese Waren müssen in irgendeiner Form bewegt werden. Mhm. Und das passiert in der Regel durch Gabelstapler. Und Gabelstapler, die den ganzen Tag durch die Halle fahren, wirbeln extrem viel Staub auf. Mhm. Ne? Also du hast ja Gott sei Dank in den meisten Hallen mittlerweile keine Dieselstapler mehr, sondern E-Stapler. Aber du hast dann einen massiven Reifenabrieb in den Hallen. Ne? Du hast eben auch oft nicht unbedingt die neuesten Hallenböden, die sind oft porös, die sind ein bisschen offen und das heißt eben auch, dass da ganz viel Abrieb einfach vorhanden ist. Ne? Dann hast du Paletten, Holzpaletten in der Regel, wo die Waren draufstehen. Diese Holzpaletten werden auch transportiert, die werden auf den Boden hin und her geschoben. Du hast einen unheimlich starken Holzabrieb in den Hallen. Und dann eben auch das, was ich erwähnt habe, ne, was auf den Waren draufsteht. Ne? Wenn es Kartonage ist, die werden bewegt. Das heißt, gerade in Logistikhallen ist eben die Staubbelastung unheimlich hoch.
Gut. Also, haben wir verstanden. Nie wieder denken, dass in Logistikhallen es irgendwie sauber zugeht.
Richtig,
hast du uns jetzt den Stecker gezogen.
Richtig, genau. Es gibt natürlich vielleicht, um eine Sache noch dazu zu erwähnen, es gibt wirklich Logistikhallen, wo das Thema Luftreinhaltung vielleicht nicht so relevant ist. Wenn du jetzt eine Logistikhalle hast, wo, ich sag jetzt mal, ausschließlich verpackte Autoreifen lagern. Mhm. Nur mal als Beispiel, wo auch vielleicht die Stäube nicht an die Ware kommen und es möglicherweise auch für den Empfänger oder die Empfängerin nicht so relevant ist, ob da jetzt eben eine leichte Staubschicht auf der Außenverpackung ist oder nicht. Dann ist es vielleicht aus Produktsicht vielleicht nicht so wichtig für das ausführende Unternehmen, da für eine saubere Luft zu sorgen. Ne? Der Mensch zur Seite gestellt, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne?
Das Produkt keinen Schaden nimmt, wenn da ein Staub drauf kommt.
Absolut. Ne? Oder wir haben zum Beispiel, wir haben natürlich auch Hallen, die extrem sauber sind, ne? Wo hochwertige Waren gelagert oder umgeschlagen, weiterverpackt, kommissioniert werden. Oder im Pharmabereich, wo jeder Ort getrackt wird, wo du Temperaturvorgaben hast und so weiter. Ne? Ist natürlich für uns ein attraktiver Bereich, weil die müssen in irgendeiner Form dafür sorgen.
Und die haben auch das Bewusstsein, dass man handeln muss.
Absolut. Ne? Nichtsdestotrotz, es gibt Gott sei Dank sehr, sehr viele, Menschen, die in der Geschäftsführung arbeiten, die im Bereich Betriebs- oder Logistikleitung arbeiten, die einfach auch ein grundsätzliches Verständnis dafür haben und einfach wissen, wir haben hier Staub, weniger Staub ist grundsätzlich erstmal immer gut.
Mhm. So, haben wir also die Halle mit was auch immer da passiert und die richtigen Geräte. Ihr guckt euch dann die Halle an, also welche Geräte die richtige Leistung haben, um da für ein gutes Arbeitsumfeld zu sorgen. Was macht er darüber hinaus noch?
Also wir stellen keine Lösungskonzepte vor, ohne die Halle gesehen zu haben. Es gibt vielleicht mal Ausnahmen, wo man irgendwie mal ein Foto bekommt, wenn die sagen, ja, schick mal ein Foto rüber, wie sieht's denn da aus? Aber in der Regel machen wir das nicht. Mhm. Wir wollen auch niemanden überreden, das zu machen. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Wir wollen mit den Kunden ja langfristig zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit Firmen zusammen, die grundsätzlich das Bewusstsein und wenn es erst innerhalb oder mit unserem Erstgespräch eingeht, dass die im Laufe des Gesprächs dieses Verständnis entwickeln, das ist natürlich auch
also eine Möglichkeit. Also im Prinzip, die haben so eine Vorstellung und dann sprechen sie mit dir und ihr redet über die Logistikhalle, um nochmal den Ball von eben aufzunehmen. Und dann merken die, okay, das ist vielleicht eine viel größere Thematik, als wir angenommen haben.
Absolut, ja. Absolut. Man muss natürlich unterscheiden. Wir werden angesprochen von Unternehmen, die sagen, kommt bitte vorbei, wir haben ein Stauproblem. So, das ist natürlich eine andere Grundlage für ein Gespräch.
Klar.
Wir machen natürlich aber auch proaktiv was. Mhm. Wenn jetzt einer von den Vertriebsjungs irgendwo anruft und sagt, ich würde mal gerne vorbeikommen. Die sagen, ja für was? Ja, für saubere Luft. Und dann sagen die, oh Gott, brauchen wir nicht. Ja. Und dann ist es natürlich schon interessant, wenn man weiß, okay, da ist grundsätzlich mal vielleicht ein Potenzial vorhanden, dass man sagt, hey, ich würde es euch gerne mal vorstellen, ich glaube, ich kann euch helfen dabei. Ja, und dabei werden eben oft dann
macht ihr dann auch Messungen zum Beispiel, also dass ihr in die Halle reingeht und dann auch mal zeigt, guck mal hier, wir haben hier ein Messgerät und das ist dein Ist-Zustand heute.
Genau, also wir nehmen diese Messungen in der Regel nicht jetzt irgendwie als Argumentationsgrundlage. Okay. Wir versuchen wirklich, wirklich auch rauszuhören, ob die Kunden mit dieser Situation einfach gerade auch unzufrieden sind oder eben nicht. Dieses klassische, war seit 30 Jahren so und es wird auch die nächsten 30 Jahre so passieren, wenn diese Grundeinstellung auch nach unserem Gespräch vorhanden ist, dann bin ich auch jemand, der sage so, hey, da gehen wir eher wieder raus. Ja, und sagen dann auch einfach unseren Partnern so, hey, wir haben das Gefühl, ihr seid vielleicht noch nicht so weit, wir melden uns mal in einem Jahr wieder. Ja.
Also kein missionarischer Ansatz.
Naja, also ja, wir versuchen schon, ich meine, ein missionarischer Ansatz ist ja in irgendeiner Form ein aufklärender Ansatz.
Okay.
Ja, und das versuchen wir schon zu machen. Wir arbeiten ja auch gerade an einer Bewusstseinskampagne für saubere Luft, die sogenannte Awareness Campaign, wo wir wirklich eben das Verständnis dafür auch einfach gar nicht unbedingt noch in den Märkten, sondern wirklich bei den Menschen entwickeln wollen. Ja, dass jemand von Grund auf einfach erstmal realisiert, saubere Luft ist erstmal was Gutes. Ja, und wenn ich über 50% von meinem Tag, also an dem ich nicht schlafe, ja, in den 24 Stunden, 8 Stunden in einem Raum arbeite, der eben kontaminiert ist, dann kann das erstmal nicht gut sein. Ja. Im Idealfall habe ich jemanden als Vorgesetzten, der oder die daran denkt und proaktiv sagt, okay, Leute, wir sorgen dafür, dass ihr hier in einem möglicherweise schwierigen Arbeitsumfeld, weil wir eben diese Arbeitsprozesse haben, trotzdem so gut wie möglich geschützt seid.
Also erstmal sind wir jetzt mal wieder bei der Arbeitssicherheit. Mhm. Aber das sind ja die drei Bereiche, ne? Also es geht einmal darum, dass man die Maschinen schützen will, denke ich mal, weil auch da ist es nicht gut, wenn die in irgendwelchen Staubwolken, welcher Art auch immer, stehen. Das zweite ist ja, dass wir auch ein Produkt-Outcome haben, der in unterschiedlicher Reinheit da rauskommen muss. Das ist klar, dass irgendwelche medizinischen Produkte nochmal einen anderen Grad haben als ein Autoreifen, aber trotzdem soll der ja auch sauber das Werk verlassen. Und das dritte und für uns hier im Podcast natürlich der allerspannendste Aspekt ist natürlich, dass die Mitarbeiter einfach nicht permanent, wie du eben gesagt hast, einen Großteil ihres Lebens welchen Stäuben auch immer ausgesetzt sind. Und da wollen wir ja gar nicht jetzt von irgendwelchen potenziell gefährlichen Sachen reden, sondern es ist einfach nicht gesund, generell in einer staubigen Umwelt zu agieren.
Absolut. Alle Punkte, die du gerade erwähnt hast, sind ja in irgendeiner Form arbeitsschutzrelevant. Gott sei Dank erreichen uns die meisten Anfragen über das Thema Mitarbeitergesundheit. Ja, im Laufe der Gespräche kommen andere Bedarfe zum Vorschein. Es werden mit Sicherheit auch bei den meisten Unternehmen im Hintergrund Berechnungen gemacht. Das ist ganz klar. Wenn man in irgendeiner Form einen Invest tätigt, gibt es Unternehmen, die überhaupt keine Invests tätigen, wenn kein klares Return on Invest überhaupt vorhanden ist. Ja, die sagen einfach, in irgendeiner Form muss es gegengerechnet werden. Und wenn wir beim Thema Mensch bleiben, ist es einfach so, dass ein Mensch grundsätzlich in sauberer Luft besser arbeiten kann. Und da geht es nicht nur, das ist ein relevanter Aspekt, aber nicht nur um das klassische Wohlfühlsein oder Wohlfühlgefühl, dass ein Mensch eben einfach morgens zur Arbeit geht und weiß, hier wird was für mich gemacht. Ja, das ist, auch wenn das vielleicht mehr ein psychologischer Faktor ist, das ist eine ganz andere Arbeitseinstellung, mit der man morgens anfängt. Ja. Dann hat man aber diese Konsequenzen eben daraus, dass wenn einem, wenn eben die Luft wirklich deutlich schlechter ist, wenn die Verstaubungen wirklich vorhanden sind, wenn nichts gemacht wird, dass einfach langfristige negative Folgen dadurch daraus resultieren können. Ne? Und das sind halt dann tatsächlich Folgen in Form von Krankheit und das für ein Unternehmen sind das dann gegebenenfalls höhere Krankheitszahlen, was dann wiederum höhere Kosten bewirkt. Also auch da kann man tatsächlich aus dem Thema Mensch raus sogar einen Return on Invest abbilden, wenn man möchte.
Ich denke auch, dass es, da seid ihr gar nicht so weit weg von allen anderen Arbeitsschutzprodukten, auch wenn ihr an der Decke hängt. Oh, was ein furchtbares Wortspiel. Arbeitsschutz neben der Notwendigkeit oder der gesetzlichen Verpflichtung ist immer eine Wertschätzung und wird auch als Wertschätzung von den Kollegen wahrgenommen. Ja, die gute Schutzbrille, der gute Hautschutz, der gute Arbeitsschuh wird immer auch als Wertschätzung verstanden und trägt auch dazu bei, dass du morgens mit einem Lächeln in die Halle gehst und positiv bist. Das ist mal der erste Step. Der zweite, den du auch genannt hast, und ich glaube, weil wir jetzt immer, wenn wir Arbeitsschutz denken, dann denken wir immer an Krankheit oder Worst Case. So, also immer Worst Case Szenario. Aber einfach in einem Umfeld sein, wo ich auf schöne Weise produktiv sein kann, weil mein Körper sich halt nicht damit beschäftigt, irgendwelche Sachen abzuwehren, sondern ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann und ich da einfach in einem schönen Arbeitsprozess bin, ist wahrscheinlich dann wieder bei Return of Investment schwieriger zu rechnen als der Krankenstand, aber definitiv auch nicht zu unterschätzen für mich. Als Aspekt, bevor wir, also als vielleicht sogar als der Bereich, den man eigentlich als erstes anstreben sollte. Ja, dass die Leute produktiv sind, nicht, natürlich freut sich dann auch wieder das Unternehmen, aber man selber fühlt sich ja auch einfach besser, wenn man in einem Umfeld agiert, in dem man halt produktiv sein kann. Und dann hast du diese drei Bereiche und ich denke auch, dass gar nicht immer der Worst Case, also Krankheit, Ausfall im Fokus stehen muss, wenn man mit den Leuten spricht.
Ne? Absolut. Also Krankheit oder sagen wir mal wirklich auf die Gesundheit des Menschen bezogen ist das eine Thema. Ne? Wenn wir aber beim Menschen bleiben und den Schritt zur Produktivität gehen, ist es natürlich so, dass wir Unternehmen getroffen haben in der Vergangenheit, bei denen wir wirklich gelernt haben, dass die Menschen einen Großteil des Arbeitstages gar nicht das machen, was sie machen sollen. Mhm. Weil sie eben sich nicht auf deren Kernkompetenz konzentrieren, weil sie nebenbei halt eben irgendwie Arbeitsplatzreinigung betreiben müssen. Und das ist natürlich, das kann nicht im Interesse sein eines Unternehmens.
Du meinst, dass sie zum Beispiel auch mit Reinigung beschäftigt sind, also mit Tätigkeiten beschäftigt sind, die eigentlich gar nicht zu ihrer Kernkompetenz gehören?
Genau. Das heißt, die müssen ihren Arbeitsplatz reinigen, im schlimmsten Fall möglicherweise sogar vor Arbeitsantritt. Aber es ist nicht selten, dass eben Arbeiter wirklich oder Arbeiterinnen den Arbeitsplatz kurz vor Schichtende oder eine halbe Stunde vor Schichtende ihre Tätigkeit beenden, um dann eben noch zum Beispiel Arbeitsutensilien wirklich abzuwischen. Mhm. Das ist leider Gottes so.
Ja. Und das fällt dann ein Großteil natürlich weg, wenn du die richtige Technik an der Decke hast.
Das fällt weg oder kann zumindest deutlich reduziert werden. Vielleicht nochmal ein Schwenk zum Stellenwert von Arbeitsschutz. Also wir sehen schon, dass viele Firmen eigene Arbeitsschutzbeauftragte haben, die auch wirklich mit dieser Berufsbezeichnung bei dem Unternehmen arbeiten. Ja,
so und dieses klassische.
Und zu Recht, das ist absolut. Okay. Ich meine, das ist aus meiner Sicht nicht erst seit ich bei Zehnder Clean Air Solutions bin, sondern auch schon vorher. Das ist für mich natürlich, das ist eine der wichtigsten Positionen, vor allem wenn du in irgendeiner Form in einer Fertigung bist, ja, oder Waren hin und her bewegst. Dieses klassische HSQ, ne? Health, Safety, Quality Beauftragte. Größtenteils sind diese Personen auch in den Prozessen bei uns mit involviert, wenn wir dann die Projekte starten. Ja? Das heißt, das sind oft sind es auch so die Personen, die den Anstoß möglicherweise geben. Es kommt aber auch von oben aus der Geschäftsführung, die einfach sagen, wir müssen da schon mal was machen und geben das weiter. Es gibt nach wie vor aber auch viele Unternehmen, wo wir dann wirklich in so klassischen Fertigungsunternehmen, so der klassische deutsche Mittelstand, und das ist auch jetzt in keinster Weise wertend gemeint, sondern das ist einfach, dass wir Leute haben, die machen dann irgendwie eine Betriebsleitung, machen gleichzeitig noch irgendwie auch eine Verantwortung haben eine Verantwortung für die Wartungsprozesse und machen gleichzeitig auch noch den Arbeitsschutz mit. Ja, ist natürlich ziemlich viel auf einmal. Und dann, wenn man dann, ich sag mal, eins und zwei zusammenzählt, kommt man dann schon sehr schnell zu dem Schluss, dass man irgendwie realisiert, so okay, wie viel Wichtigkeit hat denn der Arbeitsschutz hier überhaupt? Ja, und wenn man dann in die Hallen geht, dann merkt man eben manchmal, wow. Und ich meine, ich habe hunderte von Hallen gesehen in meinem Leben, ob Logistik oder Fertigungshallen in allen möglichen Industriebereichen Deutschlands. Ja, wir sind querbeet durch die gesamte deutsche Wirtschaft vertreten. Und es gibt Hallen, wo man reingeht, wo du einfach denkst, das kann nicht deren Ernst sein. Das ist der absolute Wahnsinn.
Und vor allem im 21. Jahrhundert.
Ja, und ich erinnere mich, als ich 2013 angefangen habe, war ich im Schwarzwald bei einer Firma. Es war ein Produktionsunternehmen und ich bin da reingekommen. Es war so dieser klassische Termin, Kontaktperson empfängt mich am Eingang und dann, ohne dass man sich jetzt vorher in den Meetingraum setzt und mal erstmal sich ein bisschen kennenlernt, also gleich so im tiefstem Badisch, gehen wir mal in die Halle rein. Ja? Und wir sind in die Produktionshalle gegangen und in der Halle wurden Motorteile gefertigt, die aus einem Ofen in Quarzsand gebettet rausgekommen sind und wurden dann abgeklopft. Okay. Ja, und man kann sich hoffentlich aufgrund meiner Erklärung schon vorstellen, wie das da zumindest an dieser Stelle aussah. Also da sind Unmengen an Abdampfungen und an Stäuben entstanden. Und ich habe da nirgendwo, also da war irgendwie so eine Art von Absaugung, hatte aber das Gefühl, dass die überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin in die Halle reingekommen Und es ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich habe gefühlt meine eigene Hand nicht mehr gesehen vor meinen Augen. Ich habe dann da gestanden und es war ein ganz komischer Vibe in dieser Halle. Es war gar nicht so groß, es war verhältnismäßig niedrig und es waren unheimlich viele Menschen in der Halle am Arbeiten, alle ohne Maske. Und ich bin da wirklich reingekommen und es war extrem unangenehm. Und es waren nicht die Gerüche, sondern es war wirklich, ich habe gemerkt, es ist eine Wahnsinnsbelastung hier.
Mhm.
Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich habe dann den Betriebsleiter wirklich angeguckt und habe ihn gesagt, ich so, ja, das ist ja Wahnsinn hier. Da habe ich gemeint, Sie müssen doch hier was machen dagegen. Das ist doch kein Zustand hier.
Mhm.
Ja, und das ist, ich war wirklich geschockt. Und er guckt mich an,
man dir an.
Ja. Hebt die Hände zum Schutz nach oben und sagt zu mir, es ist alles gut. Wir sind unter den Grenzwerten. Und da habe ich mir, und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis auch,
ja,
im Zuge meines Engagements auch bei 10 der Clean Air Solutions, wo ich auch bis heute in meinen Gesprächen mit den Kunden und dass wir als im Vertrieb auch so agieren, einfach dieses Thema Grenzwerte für uns eigentlich gar keine Rolle spielt, weil wir uns darauf fokussieren, wie schädlich ist das möglicherweise in der Luft und was für Problematiken entwickeln sich da für die Kunden. Mhm. Wir haben das Projekt damals nicht bekommen. Ja,
Weil
er alles gut war. Ich hatte eine Messung installiert.
Und der war wahrscheinlich auch noch stolz, sonst hätte er dir das nicht direkt gezeigt, weißt du?
Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie schon ein Anflug von Unwohlsein bei dem Herrn vorhanden war oder so ein bisschen, ist mir doch etwas unangenehm gerade. Ja, aber er hat sich recht souverän verteidigt und ich habe da auch gar nicht großartig nachgebohrt, sondern ich habe auch ziemlich schnell realisiert, das wird hier nichts. Es war ziemlich am Anfang und auch noch so ein bisschen in meiner Testphase bei 10 der Clean Air Solutions, wo ich auch einfach gehabt habe, ich so, ja, viel ausprobieren, Projekte, Kunden kennenlernen. Ich weiß, dass wir damals da auch noch eine Messung installiert hatten. Wir hatten unfassbar hohe Messwerte, die aber völlig irrelevant waren für den Kunden. Die haben dann auch gesagt, so, nee, das ist alles gut. Die BG war auch schon mal da und die haben hier ihre Messungen gemacht. Und ja, das war dann auch so ein Punkt, wo wir einfach oder wo ich umdenken konnte und wollte. Und ich dachte, ich so, okay, so können wir nicht an den Markt gehen. Das sind keine Argumentationsgrundlagen und das ist einfach auch nicht gut für die Firmen. Wir müssen mit Firmen reden, die grundsätzlich, und da wiederhole ich mich jetzt, die grundsätzlich irgendwie ein Verständnis für diese Thematik mitentwickeln können.
Du meinst, dass es nicht darum geht, dass man jetzt etwas installiert, dass man an irgendeinen Grenzwert rankommt, sondern dass man etwas installiert, was dann wirklich einen Zustand von qualitätvollem Aufenthalt ermöglicht. So.
Richtig. Im Idealfall beides.
Ja, na klar. Aber nicht, dass man sagt, wir stellen jetzt das Schräubchen so, dass wir da plus minus um den Grenzwert irgendwo rumlaufen und egal, wie es dann in der Halle aussieht, sondern dass man sagt, nee, Ziel ist einfach Qualität. Also qualitätsvolles Umfeld.
Absolut, absolut. Wir haben Kunden, die haben so eine enorme Staubbelastung. Die haben gesagt, wir hatten vorher 4 Zentimeter Staubablagerung oder Dreckablagerung nach einem halben Jahr auf der Fensterbank. Jetzt seid ihr drin sein, haben wir halt noch 1,5 Zentimeter. So, ne? Damals war das so ein bisschen ein Kritikpunkt. Die haben gesagt, ja, wir haben immer noch 1,5 Zentimeter.
Mhm.
Ja, wir haben dann bei den Filterwechseln kiloweise Staub rausgeholt und haben das eben auch den Kunden mal im wahrsten Sinne des Wortes vor die Nase gehalten und haben einfach die auch bewusst mit zu den Filterwechseln dazugeholt und haben mal gesagt, also, ey, guckt euch das halt mal an.
Was ja? Da ist drin ist.
Und da war dann zum Beispiel auch die Geschäftsführung mit dabei. Und die sind natürlich nicht ganz so nah an der Thematik dran, was mal abgesehen davon ich unheimlich schade finde, wenn man eben doch den ganzen Tag irgendwie dann im Büro sitzt und unten in der Produktion sitzen die Menschen und arbeiten unter Bedingungen, die man eigentlich keinem zumuten sollte.
Mhm.
Ja, und im Endeffekt, also die Firma ist immer noch ein ganz, ganz toller und zufriedener Kunde von uns. Und so soll es im Endeffekt auch sein, dass wir natürlich im Idealfall da auch eine gewisse Problematik lösen, dass die durch diese Reduktion, die wir in der Halle dann mit unseren Geräten eben erreichen können, auch einen Nutzen von tragen können.
Sagst du, by the way, nochmal das erwähnt, was wir am Anfang uns gespart haben. Ihr macht auch den Service in den Geräten. Das heißt, ihr tauscht auch die Filter, ihr macht die Einstellung, das Monitoring, was auch immer da dazugehört, das ist praktisch so ein Komplettpaket. Das haben wir, glaube ich, eben schon gesagt, aber noch nicht, dass man sich auch darunter vorstellt, dass ihr, dass dein Team, eure Jungs wirklich mit der Hebebühne hochfahren und den Filter tauschen.
Absolut, genau. Clean Air as a Service, wie man ja so schön sagt, waren wir die Vorreiter mit. Hat sich mittlerweile in Deutschland, ich sag's mal auch, ich würde mal sagen, etabliert. Ja, es gibt natürlich andere Firmen, die ähnliche Services anbieten. Mhm. Ja, wir fokussieren uns wirklich darauf. Ne? Ich hatte das eingangs erwähnt, dass wir uns wirklich als Dienstleister sehen für saubere Luft. Ja, das heißt, im Idealfall haben unsere Kunden überhaupt gar keine Berührungspunkte mit der Lösung. Mal abgesehen davon, dass sie im Idealfall eben irgendwo unter der Decke hängen. Das heißt, die Geräte stehen nicht im Weg rum, es sind keine Standgeräte oder andere, ich nenne es jetzt mal Absaugmöglichkeiten, je nach Prozess. Da gibt es ja unterschiedliche Anwendungsfälle, dass man auch wirklich mit so einer lokalen Absaugung im Schweißbereich zum Beispiel arbeitet oder Metallverarbeitung, die auch notwendig ist und dann im besten Fall in Kombination mit unserer Lösung für die gesamte Halle dann optimal ist, weil du eben auch mit so einer Direktabsaugung in den seltensten Fällen die Problematik gesamtheitlich dann irgendwie gelöst bekommst. Ja? Mhm. Und wir kümmern uns um alles. Ne? Das heißt, wir sorgen wirklich dafür, dass die Geräte installiert werden. Wir nehmen die in Betrieb. Ja? Unsere Kunden müssen dafür sorgen, dass wir die Geräte anschließen können, 230 Volt Steckdosen bereitstellen. Und wir sorgen uns dann für den Service der Geräte und dass es halt gut läuft. Ja, und im Idealfall können wir natürlich permanent, das ist dann je nachdem, welches Package dann am Ende von uns vorgeschlagen beziehungsweise auch von dem Kunden gewünscht wird, wenn das Thema digitale Anbindung für den Kunden wirklich relevant ist, dann haben wir natürlich mit der Clean Air Max Reihe Geräte, die ein komplettes Monitoring schaffen. Das heißt, wir können 24/7 wirklich sehen, was in der Halle passiert. Mhm. Und im Idealfall eben auch die Geräte so einstellen, dass die durch so ein Smart Air Cleaning dann laufen, wenn sie laufen sollen. Das heißt, geht die Staubbelastung nach oben, fahren die Geräte nach oben, geht die Staubbelastung nach unten, fahren die Geräte nach unten. Mhm. Was natürlich jetzt in einer kleinen Schweißerhalle, wo 2, 3, 4 Geräte drin hängen, vielleicht nicht so relevant ist in puncto Stromverbrauch. Aber wenn du dann zum Beispiel von einer Logistikhalle sprichst, wo vielleicht mal 20, 30, 40, 50, 60 Geräte rein können, da ist natürlich das Thema Stromverbrauch pro Quadratmeter Fläche, wie es ja in der Logistik vor allem oft dann eben berechnet wird, absolut relevant. Und da kommt das Thema Stromverbrauch dann natürlich hoch. Ne? Vor allem, wenn du Peaks hast, wenn du eben keine Halle hast, die möglicherweise 24/7 gleichbleibend frequentiert ist, sondern eben eine Halle, wo du wirklich sagst, okay, hier kommen irgendwie morgens um 4, docken hier zwischen 6 und 8 50 LKWs an und laden aus und ein. Dann ist zwischen 8 und 12 ist es ein bisschen ruhiger. Ja, und dann irgendwie ab 12 bis 16 Uhr kommt die zweite Rutsche. Ja, und dann ist es wieder ein paar Stunden ruhig. Das ist nicht ungewöhnlich für so eine klassische Umschlaghalle. Ja, es sieht in manchen Bereichen anders aus. Ne? Das kann in der Flughafenlogistik anders aussehen. Aber gerade in solchen.
Ja, oder eine Großbäckerei, wo wahrscheinlich das meiste von morgens um 2 bis 6 läuft.
Genau, absolut. Ja. Auch da kommt es dann drauf an, natürlich immer, wie groß ist die Lösung an sich, aber das sind natürlich dann immense Einsparungen auch im Stromverbrauch, ne, was dann eben über die Jahre dann durch unsere Lösung herbeigerufen werden kann.
Und du kannst einerseits die Maschinen, dass du im Prinzip so eine Tagesnutzung abbilden, also dass du es praktisch einprogrammierst, dass die so laufen. Mhm. Und Next Level ist dann, dass die Maschine selber erkennt, wann Handlungsbedarf ist und dann auch stärker einsteigen.
Genau. Die erste Variante, die du gerade erwähnt hast, ist natürlich eine klassische Variante, möglicherweise für einen Fertigungsbereich, wo man weiß, hier wird von 6 bis 18 Uhr wird hier produziert. Einigermaßen gleichmäßig. Mhm. Das heißt, wir haben über den Zeitraum des Arbeitstages eine verhältnismäßig gleichmäßig hohe Staubbelastung. Ja, dann kann man sagen, wir lassen die Geräte von in einer Periode 1 auf x Prozent laufen und über Nacht fährt das Gerät runter auf x Prozent. Mhm. Auch natürlich, um die Halle weiterhin zu säubern, um Luft umzuwälzen, um am Morgen in eine saubere Halle zu kommen. Aber das ist dann eben nicht mit einer Leistung von zum Beispiel 80 Prozent notwendig. Dann kann man auf 20 Prozent runterfahren. Ja, aber das ist natürlich... In anderen Fällen ist natürlich dieses Thema digitale Anbindung nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Geräte dann laufen, wenn sie sollen, wichtig, sondern eben auch möglicherweise, um das Ganze entsprechend zu monitoren und zu protokollieren, weil vielleicht auch Firmen sehen wollen, wie war denn in dieser Woche, damals in der ersten Dezemberwoche 24, kamen möglicherweise nach unserer Auswertung mehr Reklamationen von Kunden und Rücksendungen als vorher. Ja, und die sind da in der Woche rausgegangen. Was war denn da? Und dann gucken die rein und sehen möglicherweise, das ist jetzt gerade ein fiktives Beispiel, und sehen, in der Woche war die Staubbelastung 20% höher als sonst. Mhm. Ja, wir können denen dann natürlich nicht sagen, warum die Staubbelastung höher war, aber die werden das in ihrem eigenen Monitoring mit Sicherheit feststellen können und zu sagen so,
in der Woche. Kartonagehersteller gewechselt, andere Holzsorte eingekauft.
Richtig, genau. Oder vielleicht klassisch irgendwie, das war die Woche, wo das Weihnachtsgeschäft gerade begonnen hat. Mhm. Da ging es richtig ab bei uns in der Halle. Whatever, ja, es können unterschiedliche Gründe sein. Und da geht es einfach darum, auch ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen.
Sehr cool. Es geht aber nicht nur um die Partikel, die in der Luft unterwegs sind. Ihr könnt auch Bakterien und Viren standardmäßig immer oder dann mit den entsprechenden Filtern?
Richtig, genau. Also ich meine, Bakterien und Viren, das kennen viele mit Sicherheit aus den Pandemiezeiten gerade. Da ist ja so dieses Thema HEPA 14 Filter, wirklich sogar, ich glaube, das war wirklich medial auch, ich will gar nicht sagen ausgeschlachtet worden, aber es war sehr präsent. Du brauchst natürlich eine gewisse Filterklasse, um Viren und Bakterien aus der Luft zu filtern. Wir können jeden Filter bei uns in unsere Geräte natürlich einbauen. Es bringt aber nichts, einen HEPA 14 Filter in eine Produktions- oder in eine Logistikhalle zu hängen. Weil die Filter werden wahrscheinlich nach einigen Tagen oder nach vielleicht 1-2 Wochen, das kommt auf die Belastung drauf an, sind die einfach voll. Weil diese Filter so feinporig sind, dass natürlich auch neben den Viren und Bakterien jeder kleinste Feinstaubpartikel sich so festsetzt, dass die Dinger einfach so schnell zumachen, dass es keinen Sinn mehr ergibt. Das heißt,
auch da ist wieder von euch, ich gucke mir die Halle an, ich gucke mir an, was da gemacht wird und dann kann es sein, dass das eine relevante Ergänzung ist, dann schlagt ihr das vor.
Absolut,
oder es wird gefordert und dann...
Richtig, das geht...
Und ja, das läuft dann nur über die... das läuft dann über den verwendeten Filter oder sind das auch modifizierte Geräte?
Nein, die Geräte sind grundsätzlich die gleichen. Ja, also wichtig ist da dann auch natürlich die Grundeinstellung der Geräte. Das heißt, du kannst bei Filtern je nach Filterklasse nicht jeden beliebigen Luftstrom durchjagen. Das heißt, wenn du durch einen sehr hochwertigen Filter, zum Beispiel einen HEPA 14 Filter, da irgendwie bei einem Gerät, es kommt in dem Fall drauf an, wie viel Luft wirklich durch den Filter durchgedrückt wird. Ne? Wenn du sehr hochwertige Filter in die Geräte setzt, dann kannst du nur mit einem limitierten Luftstrom fahren. Ansonsten
klar, weil die so fein sind, dass die Durchlaufrate einfach sinkt.
Absolut. Ja. Und wenn du natürlich den Motor trotzdem so einstellst, dass die Luft durchgedrückt wird, dann verliert der Filter seine Effizienz. Ne? Weil natürlich dann die Partikel wieder durchgedrückt werden, die eigentlich im Filter gehalten werden sollen. So. Das heißt, wir fokussieren uns da wirklich auch auf den Grundbedarf des Kunden. Was will er denn erreichen? Ja. Und in den seltensten Fällen möchte ein Kunde in seiner Fertigung dafür sorgen, dass da keine Viren oder Bakterien in der Luft sind, weil das auch, das muss man realistisch sehen, gar nicht wirklich, ist, diese Partikel rauszuholen. Ne? Weil Viren und Bakterien werden in der Regel ja von Menschen selber ausgestoßen. Das heißt, was dann unten an den Arbeitsplätzen passiert, kannst du in der Form dann nicht verhindern. Dann könnte man natürlich klassisch mit Masken arbeiten, die natürlich zumindest einen Teil abfangen können. Aber welche Menschen kann man das wirklich zumuten, von morgens 8 bis 16, 17, 18 Uhr natürlich mit einer Maske in der Produktion rumzulaufen? Deswegen ist das ein schwieriges Thema. Ja. Aber klar, diese Thematik Viren und Bakterien kam ja gerade zu Corona-Zeiten, zu den Anfangszeiten hoch, wo eben viele öffentliche Gebäude, gerade Schulen in Deutschland, nahezu panisch eigentlich dafür sorgen wollten, dass Luftreiniger in die Klassen kommen. Und da wurden Zehntausende von Luftreinigern angeschafft zu der Zeit, die mittlerweile in den Ecken stehen und verstauben. Ne? Die Dinger wurden ja nie gewartet, die wurden teilweise nie in Betrieb genommen. Es gab mal eine Geschichte in Berlin, da wurden Luftreiniger geliefert in eine Schule, die waren so groß, dass die nicht durch die Türen gepasst haben.
Ja, das ja ist die kein, waren halt für ein Hallentor gedacht.
Das ist leider eine wahre Geschichte. Das heißt, die Geräte, die sind nie in den Klassen gelandet. Ne? Die wurden nie in Betrieb genommen.
Ja.
Und das zeigt natürlich auch da, dass es Unterschiede gibt, ne? Bei Herstellern von, und wenn ich es mal verallgemeinern darf, von Luftgeräten zur Luftreinigung oder für Luftreinigung oder mobilen Luftreinigungsgeräten, weil viele eben sich auf das Produkt konzentrieren. Ne? Und das machen wir eben nicht, sondern wir verkaufen eben Clean Air as a Service und sorgen dafür, dass eben von Anfang an die richtige Konzeptionierung gemacht wird für die Halle, dass die richtigen Geräte mit der richtigen Filterkonfiguration da reinkommen, dass die Geräte auch dauerhaft von uns eben verserviced werden, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Mhm. Und wir einfach dafür sorgen, dass unsere Partner wirklich über Jahre, im Idealfall Jahrzehnte wirklich hinweg, gleichbleibend die gleiche gute Leistung von uns bekommen. Ja, und
die dann dazu führt, dass, jetzt machen wir den Fokus auf den Arbeitsschutz,
genau,
die Leute in einem qualitativ sauberen, guten Umfeld produktiv arbeiten können und nicht krank werden.
Genau. Auch das können wir natürlich nicht verhindern, dass die Menschen nicht krank werden in irgendeiner Form, aber wir können das Risiko natürlich durch eine deutlich saubere Luft, vor allem nachhaltig, können wir das Risiko deutlich verringern. Und wir haben Firmen, die das auch monitoren, die auch einfach nach einigen Jahren auch wirklich dann uns offenbart haben, dass okay, wir haben, seit ihr drin seid, das gemonitort und wir konnten unsere Krankheitsrate wirklich um x% reduzieren pro Jahr. Und das sind dann am Ende einfach Fakten, die sich natürlich für eine Firma monetär positiv darstellen oder positiv auch natürlich nach außen verkaufen lassen. Nichtsdestotrotz muss da aus meiner Sicht einfach der Mensch an sich im Vordergrund stehen, dass man einfach sagt, dass der Mensch ist das wertvollste Gut, was wir haben in einer Produktionshalle. Da arbeiten top ausgebildete Leute, die Maschinen bedienen, wo man möglicherweise auch nicht so schnell in der Lage ist, einen Ersatz zu finden. Und ich möchte das auch gar nicht abstufen, welche Position oder in welcher Funktion die Menschen arbeiten. Ein Maschinenführer ist insofern genauso wichtig wie irgendwie jemand, der einen Gabelstapler bedient. Also die haben alle ihre Rolle, ihre berechtigte Rolle in den Unternehmen, und aus meiner Sicht müssen diese Menschen einfach geschützt werden. Und dieses Bewusstsein, das ist meine und das ist unsere Aufgabe, dieses Bewusstsein wollen wir schaffen und da einfach ein bisschen mehr im wahrsten Sinne des Wortes Wind zu machen im Markt.
Cool. Wollen wir das schon als Schlussstatement so stehen lassen?
Guter Oder? Punkt. Naja, ich würde vielleicht noch mal was dazu sagen wollen zum Thema Arbeitsschutz. Eins der wichtigsten Punkte ist für mich noch, dass Firmen gerade in der Fertigung oder in der Logistik dieses Thema saubere Luft als Teil in deren Arbeitsschutzkonzept mit aufnehmen.
Mhm.
Ja, das ist... das darf aus meiner Sicht auch nichts Innovatives sein, sondern das muss einfach ein Standardprozess sein.
Mhm.
Ja,
so selbstverständlich wie Handschuhe tragen, muss einfach das Thema saubere Luft einfach mitgedacht werden.
Bei jedem Termin, wenn wir in der Fertigungshalle gehen, tragen wir Arbeitsschuhe, wir tragen eine Weste, wir tragen in vielen Fällen eine Schutzbrille, wir tragen in vielen Fällen Ohrenstöpsel. Ja, eine Maske tragen wir in der Regel nicht, wenn wir da reingehen. Ja, da wird weder danach gefragt, noch wird das angeboten. Wenn wir aber in die Hallen reingehen, merken wir, oh Gott, hier ist aber tatsächlich, hier haben wir eine Thematik. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, da muss einfach das Bewusstsein ein bisschen umgedreht werden in irgendeiner Form. Ne? Dass Firmen einfach realisieren, die Menschen, die da unten arbeiten, die wollen und müssen in einer Umgebung arbeiten,
die in irgendeiner Form akzeptabel ist. Und ich möchte das jetzt gar nicht an Richtwerten in irgendeiner Form oder Grenzwerten festlegen, weil jedes Mikrogramm mehr an Feinstaub in der Luft ist schädlich, egal in welcher Höhe. Ja. Ich habe von einem von unseren Kunden am Flughafen in der Cargo City, das kann ich auch so öffentlich erwähnen, weil es tatsächlich auch dann irgendwann als Referenz von uns offiziell geschaltet wurde, aber der hat mir mal gesagt, ich sitze hier oben in meinem Büro und ich habe den Anspruch, dass meine Kollegen in den Hallen unten zumindest ansatzweise, so weit möglich, ähnliche Arbeitskonditionen haben wie ich hier oben. Warum soll ich unter besseren Bedingungen arbeiten als Geschäftsführer, als die Menschen in den Logistikhallen? Und das war auch damals für mich so ein absoluter Eye-Opener, kann ich sagen. Ich dann mal verdenke, dass ich so, hey, mein Gott, ja, warum haben nicht alle Geschäftsführer diese Einstellung? Und da geht es nicht darum, dass wir dann möglicherweise Tausende mehr von unseren Lösungen verkaufen, sondern es ist einfach, das ist so eine Sache von Menschlichkeit auch, wo ich einfach denke, warum ist dieses Bewusstsein nicht da? Warum wird dann oft noch mehr auf den Euro geschaut und eben nicht auf den Menschen, der unten steht? Weil es möglicherweise nachhaltig viel teurer ist, wenn man eben nichts macht. Mhm. Das ist, glaube ich, vielen nach wie vor nicht bewusst. Und deswegen, ja, du hast es vorhin erwähnt, ich nehme da gerne mal Bezug zu diesem Thema Missionars oder missionarischer Auftrag. Vielleicht in gewisser Weise doch, dass wir einfach auch jetzt durch unsere Awareness-Kampagne da wirklich versuchen wollen, ein bisschen Aufklärung reinzubringen. Wir haben ganz tolle Sachen auf unserer Website.
Können wir verlinken.
Könnt ihr gerne mal draufschauen. Und von daher freue ich mich, heute hier gewesen zu sein.
Ja, und wir haben doch so einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das Thema präsenter wird und auch vielleicht den einen oder anderen mal zum Denken und hoffentlich auch zum Handeln angeregt.
Wäre schön. Vielen Dank, Dietmar.
Ich danke dir, du, für die vielen Informationen. Und man merkt es ja, wir haben gestern Abend schon da ausgiebig drüber gesprochen. Wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weitermachen können. Das ist ein spannendes Thema und vielleicht finden wir einen Aspekt und sehen uns einfach nochmal wieder hier im Studio K. Aber im Moment erstmal danke. Wirklich danke für deine Zeit, deine Expertise. Und es ist an mir, dann abzumoderieren und zu sagen, das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute aus dem Studio K und mit meinem Gast Emanuel Kronauer. Und unser Thema war, ja, sag's nochmal.
Industrielle Luftreinigung als Teil des Arbeitsschutzes.
Dann machen wir das so. Idee und Realisation Black Works, Dietmar Black im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan für Media Winter in Berlin. Liebe Grüße an den Stefan. Musik Chill Carrier, A Whole New World. Das hoffen wir mal nicht, dass das für die Leute Whole New World war, sondern dass sie schon das Thema auf dem Schirm hatten, aber vielleicht jetzt ein bisschen stärker. Und ja, nochmal danke für alles, was du uns hier heute mitgegeben hast.
Ich danke dir, Dietmar.
Dann bis bald. Ciao.
Bis bald, ciao.